Herzlich willkommen zum Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Markus Willand. Er ist Partner bei der MHP Management und IT-Beratung GmbH. Wir sprechen heute über ökologische, ökonomische und soziale Aspekte des autonomen Fahrens. Herr Willand, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie heute bei uns sind und wir unterhalten uns über ein ehemaliges großes Hype-Thema. Und mit Ihnen zusammen wollen wir mal schauen, wie es um den Hype jetzt bestellt ist. Und zwar geht es um das autonome Fahren. Und weltweit sind ja hier Hunderte von Millionen Euro in die Entwicklung dieser Technologien damals geflossen. Ich habe es gesagt, es war mal ein riesengroßes Hype-Thema. Jetzt ist es gerade etwas still geworden. Wie ist denn der aktuelle Entwicklungsstand generell? Und wie schaut es so aus? Geht die Entwicklung dieser Technologie noch weiter oder ist es erstmal so ein bisschen ruhig gestellt?
Wie Sie richtig sagen, im Moment ist es etwas still darum, aber das ist, würde ich eher sagen, die Ruhe vor dem Sturm. Sind sogar deutlich über 100 Milliarden Dollar oder Euro, die bisher in die Technologie investiert worden sind. McKinsey hat das jüngst ermittelt, dass weltweit bisher mehr in autonomes Fahren investiert wurde als in die omnipräsente Elektromobilität. Das muss man sich, glaube ich, vor Augen halten. Dann wird einem auch klar, wie ernst die Unternehmen das mit diesen Investitionen meinen. Und sie würden nicht so viel Geld da hinein investieren, wenn es damit nicht am Ende auch vernünftige Geschäftsmodelle gäbe, mit denen sich das Invest wieder zurückverdienen lässt. Also insofern, das ist die Ruhe vor dem Sturm eher. Wir sind im Moment in der Situation, dass wir die sogenannte Level-3-Technologie in ersten Anwendungen haben. Der neue die elektrische S-Klasse zum Beispiel, der EQS, verfügt über Level-3 autonome Fähigkeiten. Es gibt chinesische Hersteller wie XPeng zum Beispiel, die Gleiches in ihrem P7 anbieten. Das ist jetzt erstmal nur teilautonome Fahrfunktion. Das, was man sich so gemeinhin vorstellt, was auch immer so durch die Medien gegeistert ist, dass irgendwann alle im Auto nur noch Netflix schauen oder Kaffee trinken oder sich die Nägel maniküren lassen oder ähnliches, das wird noch eine Weile dauern. Das wird nicht heute und nicht morgen kommen, aber wir erwarten erste kommerzielle Anwendung des autonomen Fahrens jetzt in den nächsten Jahren.
Das wird, wenn, dann wahrscheinlich auch so eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung, oder? Denn heutzutage haben ja auch schon viele Fahrzeuge die technologischen Voraussetzungen, die Spur zu halten, abzubremsen. Also wir werden wahrscheinlich nicht von heute auf morgen in die autonomen Flugtaxis einsteigen, sondern es wird wahrscheinlich nach und nach immer mehr Features geben, wie das automatische Einparken. Ist das richtig?
Das ist genau richtig eingeschätzt. Im Moment wird alles, was schon autonom gemacht werden kann, autonom gemacht. Autohersteller lassen auch die Autos jetzt autonom vom Band hinten runterfahren und ihre Parkposition suchen. Sowas gibt es auch schon. Also Sie sehen da, in einzelnen Bereichen findet das bruchstückhaft schon statt. Aber dass es so zusammenhängend wird, wie ich eben gesagt habe, das wird noch einige Jahre dauern. Aber man ist sich mittlerweile gewiss, dass die technologischen Hürden so weit im Griff sind, dass es auch passieren wird. Wir arbeiten gerade an einer Studie, die wir in circa 3 oder 4 Wochen veröffentlichen werden, die nennt sich The Autonomous Gap, wo wir gerade auf die Lücken auch in den aktuell zur Verfügung stehenden Konzepten noch eingehen und da auch einen Blick geben in die Zukunft, wie sich das entwickeln kann. Und da gibt es einiges zu berichten.
Dann bleiben wir doch gerne dabei und auch bei der Studie. Mich würde interessieren, wie ist es denn um die Akzeptanz der Bevölkerung aufgestellt, wenn es um dieses autonome Fahren geht? Und Punkt Nummer 1, also einmal für Deutschland, und gibt es international auch Unterschiede?
Gut, dass Sie das fragen. Wir waren überrascht über die Studienergebnisse. Wir haben also Marktforschung betrieben, sowohl in den USA als auch in China, als auch in 5 europäischen Ländern. Und grundsätzlich, das hatten wir so nicht erwartet, sind über 70% der Befragten, und wir haben über 6.000 Menschen weltweit befragt, über 70% sind grundsätzlich bereit, auf ihren privaten Pkw zu verzichten, solange das alternative Mobilitätsangebot, in Klammern autonome Mobilität, dem Komfortlevel des eigenen Pkws gleichkommt. Also so eine hohe Bereitschaft zu wechseln hätten wir nicht erwartet. Das Vertrauen in die Technologie ist da. Als wichtigste Player werden eigentlich die öffentlichen Mobilitätsanbieter hier in Europa gesehen, das Thema in den Markt zu bringen. In China, in den USA sind es eher die großen Mobilitätsplattformen wie Uber oder Didi, die diese Themen in den Markt bringen werden. Aber die Technologie als solches, der scheint man zu vertrauen und sich eher darauf zu freuen.
Auch in Deutschland?
Deutschland ist de facto das zurückhaltendste Land an der Stelle. Das heißt, da ist die geringste Bereitschaft zu wechseln. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir eine Autofahrernation, aber vielmehr noch eine Autobauernation sind. Das heißt, viel unserer Industriegeschichte und auch viel des Erfolgsmodells Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hängt davon ab, wie sich die Automobilindustrie entwickelt hat. Wir sind sehr verhaftet mit dem Fahren, mit dieser Selbstbestimmung, die wir dadurch auch erfahren. Und das scheint in den Menschen ein Stück weit drin zu sein. Wir kriegen es aber auch mit, dass das altersgruppenspezifisch ist. Ich bin da ein typisches Opfer dieser Autofahrernation, denke. Wenn ich das jetzt in der Generation danach zum Beispiel bei meinen Kindern sehe, und das zeigen auch die Daten, die wir erhoben haben, ist da die Bereitschaft und der Wille deutlich höher. Das heißt, über so eine Generation in die Zukunft geschaut, wird sich das in Deutschland wahrscheinlich auch auswaschen, kann man sagen. Und da erwarten wir auch einen deutlichen Anstieg der Akzeptanz.
Autonomes Fahren hat und wird viele Vorteile haben, aber was gibt es denn so generell in der Bevölkerung für Ängste, für Befürchtungen? Was ist berechtigt und was ist vielleicht nicht so berechtigt, weil man vielleicht nicht so richtig die Ahnung hat, wie das funktioniert?
Also die größte Befürchtung und die größte Diskussion, die es immer gibt, ist das sogenannte moralische Dilemma beim autonomen Fahren. Das heißt, wenn ich als autonomes Fahrsystem gezwungen bin, einen Unfall zu bauen, mit wem baue ich den denn dann? Mit dem Kind, was über die Straße will, mit der älteren Dame auf dem Zebrastreifen oder? Das ist ein moralisches Dilemma. Das wurde gerade in den Anfangstagen der autonomen Mobilität sehr häufig diskutiert. Es wird sich nicht auflösen lassen. Die Lösung ist am Ende, dass ein maschineller Zufallsalgorithmus am Ende entscheiden wird, was passiert. Was man aber in Betracht ziehen muss, ist, dass, und da sind sich alle Experten einig, durch autonome Fahrfunktionen die Zahl der im Verkehr verletzten und getöteten Menschen deutlich reduzieren wird. Das heißt, das, was wir dadurch an Gewinn für das Gemeinwohl der Bevölkerung erreichen, ist substanziell größer als das Risiko, was wir in diesem Dilemma eingehen, weshalb die Diskussionen auch zurückgegangen sind. Das ist die größte Befürchtung. Hoffnungen der Nutzer sind natürlich, wie gesagt, ich habe eine Wellness-Oase auf Rädern. Das wird es mit Sicherheit auch geben, sei es jetzt mit Business-Funktionen, mit Food, Grocery oder ähnlichen Funktionen. Das ist alles denkbar, das werden aber wahrscheinlich nicht die größten Geschäftsmodelle sein. Das ist viel befeuert, auch durch die Medien, diese Fantasien. Ganz realistisch gesehen, das, wo auch ein auskömmliches Businessmodell dahinter hängt, sind Logistikanwendungen. Das heißt, gerade in den USA wird man das als erstes sehen, dass dort größere Lieferflotten mit autonomen Fahrzeugen ausgestattet werden, weil sich da einfach ein riesiges Geschäftspotenzial und Effizienzpotenzial erheben lassen. In Europa erwarten wir als erstes eine Ergänzung zum ÖPNV. Das heißt, da hat man dann auch wieder Minibusse mit 8 bis 10 Plätzen, wo man da doch nicht in der Wellness-Oase sitzt, aber doch deutlich günstiger als heute möglich von A nach B transportiert wird. Und China, das hat uns gewundert. Wir hatten erwartet in China, dass so immer ein bisschen konform wirkt, wo man immer die Massen an Menschen vor Augen hat, dass die auch auf den Massentransport gucken. In China ist aber das, was die Nutzer sagen am Ende, was sie gerne haben wollen, ein Premium-Shuttle. Das heißt, im Prinzip wie ein Uber-Taxi, aber dann mit S-Klasse-Komfort und bitte keinem Fahrer, der stört. Das ist also das meistgewünschte Szenario der Nutzer in China. Warten wir mal ab, was sich durchsetzen wird.
Spannend. Wahrscheinlich auch die kulturellen Unterschiede sind sehr, sehr interessant. Diese kommenden autonomen Mobilitätsangebote konkurrieren zum einen natürlich zum Selbstfahren, ja, mit meinem Wunschauto, dann natürlich aber auch zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und auch zu den Taxen und weiteren Angeboten, die es auf dem Markt gibt. Welche Rolle wird der Preis später spielen, wenn es um die Akzeptanz geht, diese neuen Mobilitätsangebote anzunehmen?
Einen ganz entscheidenden. Also grundsätzlich das Präferenzverhalten der Menschen so, dass sie sagen, wenn ich eine gleichwertige Ersatzmobilität bekomme, wenn sie autonom ist, darf sie nicht mehr kosten als die aktuelle. Dadurch sind gerade die öffentlichen Mobilitätsanbieter deutlich bevorteilt, weil ÖPNV hier in Deutschland stark subventioniert wird, bis zu 50%. Und das macht es privaten Mobilitätsanbietern kaum möglich, in Konkurrenz zu treten. Das heißt, hier müssen Regelungen getroffen werden, auch von den gesetzgebenden und regulierenden Behörden, dass hier ein fairer Wettbewerb an der Stelle entstehen kann. Ansonsten müssen wir aufpassen, Das autonome Fahren um des autonomen Fahrens willen kann dazu führen, dass das sogenannte Chervin-Paradoxon eintritt. Nämlich, dass wenn ich sage, ich bringe erstmal eine Technologie auf den Markt, die Effizienzen hebt, sprich ich brauche nicht mehr so viele Autos, die fahren viel effizienter, die nutzen den Verkehrsraum effizienter, dass das so attraktiv wird, dass immer mehr Menschen immer weniger zu Fuß gehen, immer weniger Fahrrad fahren und dann ihre Mobilität auf autonome Angebote verschieben, was am Ende dann zu einer Verschlechterung der Gesamtsituation führen würde. Das heißt, um diese Effizienzvorteile und damit auch den Wohlfahrtsgewinn durch geringeren Verkehr und geringere Verkehrsdichte wirklich zu heben, braucht es regulatorische Leitplanken, um dieses Paradoxon, das Chervin-Paradoxon, im Zaum zu halten.
Auch interessant, dann werden wir immer fauler und bewegen uns gar nicht mehr.
In der Tat.
Jetzt haben Sie es schon angesprochen, eigentlich ist autonomes Fahren ja recht effizient, weil das Fahrzeug hat wahrscheinlich dann die Möglichkeit, alles zu berechnen und man steht weniger im Stau und wie auch immer. So, das geht wahrscheinlich auch elektrisch. Wie grün muss denn in Zukunft und wie nachhaltig muss in Zukunft dieses autonome Fahren sein? Und weil Sie gerade gesagt haben, dass dieses Paradoxon eben nicht eintritt, dass dann gar niemand mehr läuft oder mit dem Fahrrad fährt, wie kann man sowas beschränken? Kann man sagen, unter, weiß ich nicht, 10 Kilometer darfst du das nicht nutzen oder unter 2 Kilometern? Wie kann man das nachhaltig in Zukunft konzipieren?
Grundsätzlich, das ist die gute Nachricht, sämtliche Fahrzeugkonzepte, die auf autonomes Fahren abzielen, sind in der Natur per se elektrisch. Sei es jetzt batterieelektrisch oder im Falle der LKWs diskutiert man noch über Brennstoffzelle, sprich Wasserstoffelektrizität, aber es sind alle elektrisch und damit zumindest lokal emissionsfrei. Das ist schon mal die gute Nachricht. Es wird keinen Verbrenner geben, der voll autonom fährt, davon ist auszugehen. Was die soziale Nachhaltigkeit anbelangt, ist die Nachfrage im Markt sogar sehr groß, weil durch autonome Fahrzeuge gerade ältere Menschen wieder an Mobilität viel mehr teilhaben können. Dadurch, dass autonome Mobilität günstiger ist pro Kilometer, können da viel Geld gespart werden für gerade Senioren, die sich sonst teuer im Moment ein Taxi bestellen müssen. Das heißt, für die soziale Teilhabe kann die autonome Mobilität eine sehr wichtige Funktion übernehmen. Aber wie bereits erwähnt, wir müssen es sinnvoll regulieren. Wie geht sowas, wenn man zum Beispiel mal nach Oslo fährt? Oslo hat die fußgängerfreundliche Innenstadt ausgerufen. Zu Anfang hieß das Projekt autofreie Innenstadt. Da gab es ordentlich Gegenwind. Man hat es umbenannt, man hat es einfach gemacht und den Verkehrsraum reduziert zugunsten von Sitzflächen, von Grünflächen, von Fahrradwegen. Und nach dieser Umstellung war die Akzeptanz in der Bevölkerung extrem hoch. Das heißt, wenn wir solche regulatorischen Hürden schaffen, dass gar nicht mehr so viele Autos in den Innenstädten gerade fahren können, dann wird sich das von alleine ergeben, dass autonome Mobilität einen großen Teil gerade in den dicht besiedelten Gebieten einnehmen wird.
Von den ganzen Ideen und Zukunftsvisionen, die wir besprochen haben, was meinen Sie, welches von diesen ganzen Konzepten werden wir am ehesten live erfahren? Ich weiß, dass es in Hamburg die Moja-Taxen gibt. Ich glaube, die fahren noch nicht autonom, aber die sind ausgerichtet, autonom zu fahren. Ist das sozusagen, wäre das der erste Schritt, diese festen Taxen, die auch wie Busse eigentlich, wie eine Linie fungieren, dies zu erleben? Oder gibt es noch andere Konzepte, wo Sie eher im Thema stecken, wo Sie sagen, na, wir werden vielleicht hier in Berlin oder in Deutschland irgendwo in einem anderen Ort das und das relativ bald zum Greifen nah haben.
In Berlin ist sogar schon vor x Jahren auf dem EURAF Campus der Olli autonom gefahren, in Schöneberg. Also insofern, da war Berlin schon im Genuss eines autonomen Fahrzeugs. Aber tatsächlich wird der Betrieb von solchen People Movern, wie wir die nennen, das heißt von solchen Taxis oder Sammeltaxen, die letzte Anwendung sein, die ins Feld kommt. Ja. Warum ist das so? Das hängt damit zusammen, dass sogenannte Mixed Operations, das heißt der Betrieb von autonomen Fahrzeugen im Straßenverkehr, zusammen mit Menschen wie Ihnen oder mir, die nach einer Fuzzy Logic handeln, die nicht wie eine Maschine handeln, die nicht wie eine künstliche Intelligenz handeln, dass diese Mixed Operations extrem komplex abzubilden sind. Das heißt, die autonomen Fahrsysteme müssen über künstliche Intelligenzen so weit angelernt werden, dass sie da eine extrem hohe Zuverlässigkeit haben, um ihre Zulassung zu erfahren. Und das erwarten wir zuletzt. In kontrollierten Umgebungen dagegen glauben wir, dass das relativ eher passieren wird. In den USA, ich hatte das angesprochen, gerade der Fall in der Logistik, autonom fahrende LKWs sind da im Moment das Szenario, was am wahrscheinlichsten ist. nicht so sehr das Waymo-Taxi, was jetzt in San Francisco aktuell fährt, sondern vielmehr ein autonomer Truck, der auf dem Highway, wo es in den USA lange geradeaus geht unter sehr einfach zu kontrollierenden Bedingungen, dass der auf den langen Highways autonom fährt und dann, wenn er an den Stadtrand kommt, im Prinzip seine Ladung umlädt in kleinere Fahrzeuge, die dann wieder von Menschen gefahren werden, um diese Mixed Operations in der Stadt beherrschen zu können. Das ist das Szenario, was wir als eines der ersten erwarten. Und wie gesagt, die S-Klasse rollt schon alleine vom Band und fährt autonom dann in ihre Parkposition.
Prima, dann bin ich sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Herr Wieland, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren zu diesem sehr aktuellen Zukunftsthema. Dankeschön.
Bedanke mich auch.